Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zehnjährige gehen mit dem Mikrofon auf Klangpirsch, Schüler moderieren Sinfoniekonzerte, Zwölfjährige studieren mit Musikern zusammen ein Konzertprogramm ein. In der Musikvermittlung sind die Zeichen längst auf Zukunft gestellt. Das ist auch dringend nötig, denn das Konzertpublikum wird älter und älter und wird irgendwann aussterben. Das ist jedenfalls die düstere Prognose. Nachhaltigkeit ist da also gefragt. Es braucht Nachwuchs, Kinder und Jugendliche, die sich auch für die klassische Musik begeistern. Neue, vielversprechende Ansätze gibt es. Florian Hauser hat sich ein Projekt angeschaut, das Anfang Dezember in Bern über die Bühne ging, und er hat sich mit einer Konzertpädagogin über das Thema musikalische Vermittlung unterhalten.
Bern im Spätherbst. Am Münzgraben 2, wo die Stiftung Berner Sinfonieorchester sitzt. Früher Morgen, noch fast dunkel ist es, und gleich wird es turbulent. Da sind sie. Tröpfeln nicht herein, sondern schneien herein, wie mit einem kräftigen Windstoß. Fröhlich, laut, aufgeregt. Oh, 15 Kinder, eine ganze Schulklasse aus dem Murisch-Stalden. Allgemeine Begrüßung, die besten Neuigkeiten werden ausgetauscht. Dann ziehen sie alle ihre extra angefertigten blauen T-Shirts an. Kinderreporter steht hinten drauf. Und setzen sich um den großen Tisch zur Redaktionssitzung. Auffrischung steht auf dem Programm von dem, was sie gestern gehört haben. Was macht ein Dirigent? Wo sitzen im Orchester welche Instrumente? Seit einiger Zeit schon haben die Kinder dieses Projekt vorbereitet, haben schon die Musiker interviewt nach ihrer Lieblingsmusik oder ob es schwer ist, Kontrabass zu spielen. Sie haben unter fachkundiger Anleitung bereits kleine Texte geschrieben. Schließlich sollen sie ja als Reporter arbeiten, den Alltag eines Sinfonieorchesters kennenlernen und das dann dokumentieren, für sich, für andere Kinder. Diese Woche ist Intensivwoche, eine Woche lang Feldforschung. Sie begleiten das Orchester bei den Vorbereitungen zum Konzert, das dann der krönende Abschluss sein wird. Bevor es in die Probe geht, können Sie erst einmal all die einzelnen Menschen treffen, die alle bei einem Sinfoniekonzert beschäftigt sind, und den Musikern zuhören, wie sie sich einspielen. Also raus aus der Redaktionssitzung und quer über die Straße hinein ins Casino. Mit dem Orchesterwart geht's über die Bühne, wo schon alles aufgebaut ist, also ganz vorsichtig zwischen den Notenständern hindurchschlängeln.
Ich habe jetzt heute Morgen schon Musikbedarf, ich bin schon in die Störe gelaufen, das Ganze, und habe geschaut, von gestern zu Abend, als alles in Ordnung ist. Und manchmal tun sie die Sachen verstellen, da kommt irgendjemand anderes, der gar nicht dazugehört. Wo etwas verstellen, Stühle oder Pultli, dann muss ich das nachher kontrollieren, dass das alles im richtigen Ort steht.
Walter Lüthi, der Orchesterwart, erzählt von seiner Arbeit. Eine Schar Kinder folgt ihm auf den Fuß. Während eine andere Gruppe sich von der Kontrabassistin das Instrument zeigen lässt. Und noch eine andere ist beim Hornisten Sebastian Schindler zu Besuch.
Ziemlich aufwendig, ne? So mit der Hand, ganz schöne Arbeit. Was ihr hier seht, ist der Stimmbogen, nennt man das. Und zwar, das Horn ist jetzt hier noch zu kurz, so kann man mit dem noch gar nicht spielen. Die Öffnung hier ist auch noch viel zu groß.
Sebastian Schindler, der erklärt, wie es funktioniert, das Horn, dass man alle Töne mit der Lippenspannung machen muss, wie eine Tonleiter funktioniert. Fürs selber Ausprobieren ist auch Platz.
Ja, nicht singen. Probier mal, die Kissen so zusammen zu machen, wie wenn du einen kleinen Kirschkern, so einen ganz kleinen Mund hast und den möchtest du rausspucken. Nicht singen. Ja.
Zuhören, selber formulieren, selber machen, selber ausprobieren mit allen Sinnen, das gehört zum Konzept. Was das für ein Konzept ist? Eva Pauline Bosso ist die Medien- und Kommunikationsbeauftragte des Orchesters. Die Idee, sagt sie, war, einmal weiterzugehen als normale Kindermusikprojekte das tun, also den Kindern nicht nur etwas sehr didaktisch Ausgeklügeltes vorzusetzen, sondern sie selber eintauchen zu lassen in die Orchesterwelt.
Indem wir sie als kleine Journalisten auftreten lassen, die sozusagen handwerklich sich mit dem Konzertbetrieb beschäftigen. Weil wenn man über etwas berichten will, dann muss man sich ja wirklich damit auseinandersetzen, man muss es verstanden haben und dann umsetzen. Und das war sozusagen die Idee, das Reporter-Dasein als Handwerk zu benutzen, um sich mit dem Konzertbetrieb, mit dem Orchester und der Musik zu beschäftigen.
Das heißt aber auch, dass der Aufwand ziemlich groß ist, ergänzt Bossos Kollegin Irene Salgado. Sie ist die Verantwortliche und die Fachfrau für die Musikvermittlung beim BSO.
Wir haben die auch vorher unterrichtet, 6 Wochen lang sind wir jeweils in die Schule gegangen. Jeden Mittwoch sind wir 2 Stunden, also 2 Lektionen in die Schule. Frau Bosso hat den Journalismus näher gebracht und ich habe Musik und das Orchester, die Orchesterabläufe versucht, ein bisschen aufzuzeigen. Und unser Ziel ist eigentlich langfristig, dass wir so wie eine kleine Reportergruppe bilden können. Also das Kind für Kind schreiben. Ob das dann zustande kommt und wie das genau zustande kommt, das können wir jetzt noch nicht sagen. Die Strukturen werden noch gelegt. Aber das ist eigentlich so ein langfristiges Projekt sein.
Langfristig heisst, dass Bosso und Salgado das Projekt gern mit anderen Kindern weitertragen möchten. Langfristig heisst auch, dass die Kinder, die jetzt dabei sind, am Schluss einen Ausweis bekommen, einen Reporterausweis, mit dem sie in Zukunft gratis in alle Konzerte dürfen. Auch das zum Stichwort Nachhaltigkeit. Den Kindern macht Spaß.
Also es gefällt mir eigentlich sehr. Sonst wird mir bei klassischer Musik sehr schnell langweilig. Aber das ist eigentlich sehr eine schöne Musik. Und ja, mir gefällt es.
Nicht nur, sagt Lück, weil er eine Woche lang keine Schule hat, aber das schon auch.
Keine Hausaufgaben, das ist eigentlich das super, aber es ist nicht, yeah, keine Schule, das Projekt ist scheiße. Nein, das ist ein sehr cooles Projekt.
Und Lionel ergänzt?
Ja, ich finde das auch sehr cool. Also ich habe auch noch gerne klassische Musik. Ich spiele selber Schlagzeug. Und ja, es macht einfach Spaß.
Den Verantwortlichen Eva Bosso und Irene Salgado scheinbar auch.
Die haben einfach nur Freude. Und das war irgendwie sowas, wo wir sie einfach auch gleich ins Herz geschlossen haben. Also das sind jetzt wie unsere Kinder. Also das sind jetzt unsere Reporter. Und wir kennen die halt auch. Wir kennen sie natürlich mittlerweile auch. Wer hat seine Stärken und Schwächen? Und das ist, glaube ich, wie das Schönste, dass man auch mal aus seinem Büro rauskommt. Und auch mal eine andere Seite von dem sieht, was man eigentlich macht. Nämlich unmittelbar Leute für das begeistern, für das wir uns schon begeistern, nämlich für die Musik und das Orchester.
Also sie haben ja am 7. Merit eigentlich frei im Namen zu Bern. Sie haben nicht frei gehabt und haben mit uns geschafft, dass sie bei uns waren und es hat keine einzige Reaktion gegeben. Also sie haben nicht protestiert und nichts. Und das ist schon schön zu sehen, dass es ihnen wirklich gefällt. Und wenn es ihnen nicht gefallen würde, auch da würden sie protestieren. Und es ist auch schön, wenn man sieht, wie sie auf Musik reagieren. Aber so unmittelbar, sie sind nicht alles hinterfragen. Sie sehen etwas und reagieren darauf. Und das ist wirklich sehr schönes Feedback.
Zurück von den Musikern. Kurze Pause, bevor es gleich in die Probe geht. Jetzt bekommt jedes Kind seinen Reporterauftrag. Das sind Fragen wie, wozu braucht es einen Konzertmeister oder was macht der Dirigent mit seinem Gesicht und seinen Händen beim Dirigieren? In der Probe dann müssen sie genau beobachten und im Anschluss ein paar Sätze darüber schreiben. Mario Venzago, der Chefdirigent, entdeckt die Kinder mit ihren blauen T-Shirts und er unterbricht die Probe. Das sind unsere fliegenden Reporter, sagt Vinzago in die Runde und lobt die Kinder ein wenig. Kurzer Applaus der Musikerinnen und Musiker, indem sie mit dem Holz ihrer Bögen auf die Notenständer klopfen. Weiter in der Probe. Szenenwechsel. Während die Kinder sich wieder herausschleichen, um sich jetzt an ihre Reporteraufträge zu machen, ein Abstecher von Bern nach Basel zu Irena Müller-Brozovic. Sie ist eine der drei Teilhaberinnen von Taktik, einer länderübergreifenden Werkstatt für Musikvermittlung, die im ganzen deutschsprachigen Raum aktiv ist. Irena Müller arbeitet in Basel, ihre Kolleginnen in München und in Wien. An unterschiedlichsten Projekten der Musikvermittlung für Kinder und Jugendliche. Da gibt's in Wien zum Beispiel Jugendkonzerte mit den Wiener Philharmonikern und dem Schlagzeugstar Martin Grubinger. Da gibt's in München Konzerte mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das Schüler moderieren. Da gibt es in Basel zum Beispiel die thematischen Kinderkonzerte der Minimusik. Die Baslerin Irena Müller, sie ist Schulmusikerin und Konzertpädagogin, koordiniert, konzipiert und moderiert diese Konzerte neben einigen anderen Projekten. Irena Müller, Sie sind gut vernetzt, zum Beispiel im Netzwerk Junge Ohren, das länderübergreifend arbeitet und auch Preise vergibt für gelungene Projekte. Sie haben den unmittelbaren Vergleich der drei Länder, Schweiz, Österreich, Deutschland. Wie fällt der aus, der Vergleich?
Also ganz praktisch kann ich das vergleichen mit den Kindergartenkonzerten, die wir alle durchführen. In Wien und in Österreich erlebe ich die Szene eigentlich als sehr lebendig und aus einem ursprünglichen Interesse für die Musik heraus. Wien wirklich immer noch als starke Musikstadt mit einem großen Interesse, ohne dass ein Druck von außen da ist, dass man jetzt für die Musikvermittlung etwas machen muss. In Deutschland sieht das schon ganz anders aus. Da habe ich den Eindruck, gerade bei den Orchestern, dass es den Orchestern deutlich schlechter geht als in der Schweiz. In der Schweiz ging es lange für mich so, dass ich eigentlich noch erklären musste, was Musikvermittlung ist, dass ich eben nicht Musiker vermittle, sondern die Musik als solches. Und merke aber, dass die Leute, die dann einsteigen, wirklich mit ganzem Herzen dabei sind und auch mit einer inneren Überzeugung. Und das eben im Vergleich zu Deutschland, wo ich auch sehr viel Wildwuchs beobachte und Musikvermittlung schon fast einfach einen Boom ausgelöst hat, der dann auch fragwürdig sein kann.
Was heißt das?
Naja, weil man sich dann fragt, wo sind die Inhalte und was ist Verpackung? Und ist die Verpackung einfach nur die Begründung, etwas zu machen und der Inhalt bleibt derselbe? Oder geht es einem ernsthaft um die Musik, um das Publikum, auch um die Musiker? Oder geht es nur darum, einfach Schaumschlägerei zu betreiben?
Wenn die Szene in Deutschland durch den Druck auf die Orchester sehr schnell gewachsen ist und dadurch es zwangsläufig auch Wildwuchs geben kann, hat sich die Musikvermittlung bei den deutschen Orchestern doch sehr profiliert und gehört fest zum Geschäft dazu. Wie ist das denn hierzulande? Also, da hat sich die Musikvermittlung langsamer entwickelt, aber gründlicher?
Musikvermittlung hat in der Schweiz enorm an Bedeutung gewonnen in den letzten Jahren und hat sich auch fast zu einer neuen Disziplin herausgemausert, die, denke ich, nicht mehr wegzudenken ist und die auch sehr ernst genommen wird. Also da sehe ich eben einen deutlichen Unterschied wie in Deutschland, wo das sehr schnell sich verbreitet hat. Und hier wächst das gemächlich, aber kontinuierlich und ja, auch wirklich mit Unterstützung, so dass ich das Gefühl habe, das zieht immer größere Kreise und vernetzt sich auch, hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Schweiz natürlich übersichtlicher ist und die Leute sich auch untereinander kennen und miteinander im Gespräch sind. Von daher denke ich, wird das immer wichtiger und gleichzeitig schaut man aber eben auch, dass es gut ist.
Wenn Sie in die Zukunft schauen, wie ist Ihre Prognose?
Dass auf längere Sicht die Orchester in der Schweiz jemanden Festen haben werden. Das ist teilweise auch schon so. Das Sinfonieorchester in Luzern hat eine Stelle, Winterthur hat eine Stelle. In St. Gallen macht das ein Orchestermusiker, der auch die Ausbildung zum Konzertpädagogen durchlaufen hat. Dass jemand vor Ort bei den Orchestern sein wird und diese Arbeit durchführen wird, auch hoffentlich mit zusätzlichem Budget, weil natürlich all diese Projekte und Konzerte zusätzliche Gelder kosten.
Und in Deutschland gibt es diese Stellen schon?
Das ist in Deutschland eigentlich schon Realität und das, denke ich, wird in der Schweiz wahrscheinlich dann auch einmal der Fall sein, was jetzt die großen Ensembles betrifft.
Und die kleineren?
Bei den freien Musikern oder kleineren Ensembles sehe ich die Tendenz, dass immer mehr Kantone irgendwo zwischen Kultur- und Erziehungsdepartementen Stellen schaffen, die eben Kultur, nicht nur die Musik, sondern Kultur an Schulen fördern. Und dass diese Stellen auch ausgebaut werden und dadurch eben auch kleinere Kunstensembles, nicht nur eben Musiker, sondern alle Sparten, Projekte durchführen können und Kultur vermitteln können an Schulen.
Das klingt ja nach ja doch einigermaßen rosiger Zukunft, jetzt mal abgesehen von allen Wirtschaftskrisen, die noch kommen können. Also wenn Sie jetzt 10 Jahre nach vorne schauen könnten, was sehen Sie dann?
Ich sehe eine selbstverständliche Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichsten Menschen. Ich sehe neue gesellschafts- und kulturpolitische Aufgaben einerseits von Musikern, andererseits aber auch von Lehrern, von Vermittlern. Und ich hoffe, dass sich auch ein Austausch, ein Forum, ein Marktplatz ergibt in Foyers von Konzertsälen, dass da ein Austausch auch stattfinden kann zwischen Liebhabern, zwischen Laien, zwischen Neugierigen und Profis.
Jetzt aber nochmal zurück zur Gegenwart, Irina Müller. Sie haben wichtige Punkte bei der Musikvermittlung angesprochen, dass es wichtig ist, die Leute, das Publikum, die Kinder mitzureißen und zu begeistern, dass es wichtig ist, auf mehreren Ebenen zu arbeiten, auf mehreren sinnlichen Ebenen und die alle einzubeziehen, dass es wichtig ist, die Kinder und Jugendlichen mit einzubeziehen selber, dass sie selber was machen sollen und machen dürfen und machen müssen. Was wäre noch wichtig? Was gibt's da noch, damit es eben zu einer solchen Entwicklung kommen kann, die Sie gerade hier skizzieren?
Dass wir nicht mit den Kriterien richtig und falsch arbeiten. Es gibt kein richtiges Hören, sondern es geht darum, dass der Hörer eben auch eine aktive Rolle einnimmt und versucht, Neues mit Altem zu verknüpfen. Und eben, da gibt's keine richtigen und keine falschen Lösungen. Und das ist auch etwas Wesentliches in der Vermittlung, dass wir eben versuchen, da nicht die Angst hochzuhalten, das kann ich sowieso nicht oder das ist nichts für mich, sondern dass wir da eben auch Anknüpfungspunkte suchen, ohne zu werten.
Was reizt Sie an dieser Arbeit?
Das Spannende an Musikvermittlung ist, dass man eigentlich immer Grenzgänger ist. Also man ist zwischen Musik, Dramaturgie, zwischen Laien und hochprofessionellen Ensembles. Man ist zwischen Veranstalter, Schulen, Musikern, Journalisten. Und da ist es schwierig, sich manchmal zu verorten. Gerade gehört es jetzt zur Pädagogik, gehört es zur Kunst. Ist es beim Finanzieren auch, ist das ein Thema, wer soll das bezahlen? Dann ist eine Schwierigkeit auch, dass die Musik eine flüchtige Kunst ist, der Aufwand enorm, ein solches Konzert auf die Beine zu stellen, und das verursacht natürlich beträchtliche Zusatzkosten.
Also der Mut zum Risiko, der gehört aber trotz allem dazu und der inspiriert auch, oder?
Ja, das ist eigentlich immer jedes Mal eine Premiere und man weiß nicht, gelingt es oder gelingt es nicht. Also es braucht wirklich auch Mut zum Risiko und eben diese innere Begeisterung. Das ist immer etwas Neues, und das Schwierige daran ist, dass man da nicht etwas zeigen kann, was schon ein fertiges Produkt ist, sondern die Leute dafür gewinnen muss und die Leute auch Vertrauen haben müssen, dass sie sich drauf einlassen.
Sie setzen den Kindern, den Jugendlichen jetzt nicht mehr einfach nur was vor, wie man das früher gewohnt war, so eine Art Frontalunterricht, sondern sie beziehen das junge Publikum zum Teil ganz bewusst mit ein. Es kann aktiv mitgestalten. Sie setzen neue Medien ein, neue Techniken, wo sich auch mit relativ kleinem Aufwand schon schnell Erfolgserlebnisse zeigen, also ohne dass Kinder zum Beispiel ein Instrument können müssen. Alles in allem sind das didaktisch durchdachte Angebote, auch ganz kurz getaktete Angebote, damit die Aufmerksamkeitsspanne bleibt und die Aufmerksamkeit nicht absinkt. Maßgeschneiderte Programme, das wäre das Zauberwort.
Ja, das ist uns ganz wichtig. Und dahinter steckt die Frage, was hat das mit mir zu tun? Also wir versuchen immer auch Alltagsthemen zu finden, die mit dem Zielpublikum zu tun haben. Das können ältere Menschen sein, das können Jugendliche sein, das können Kinder sein. Und dass wir da versuchen, einen Anknüpfungspunkt zu finden und dann dem Publikum auch die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern.
Zurück nach Bern. Was sagt Irene Hoffmänner dazu? Sie ist die Lehrerin der Berner Kinderreporter. Kommt es an? Ihre Kinder sind ja nicht unbedingt jetzt nur welche, die vom Elternhaus ohnehin mit klassischer Musik in Berührung sind.
Nein, gar nicht. Und das war ja für mich so spannend. Ja, also ich war natürlich begeistert, war aber auf der anderen Seite auch sehr, noch so gespannt. Eben sicher nicht die Musik, wie unsere Jugendlichen oder unsere Kinder, ja, zu der sie einen Zugang haben, einfach so. Und auch vom Elternhaus her habe ich auch gemerkt, das war zwar das Mittragen des Projekts war sehr groß, sehr unterstützend, aber auch die Eltern waren eher zum Teil etwas skeptisch, ob das dann wirklich, wie das ankommt. Und für mich ist es jetzt einfach eine unglaubliche Geschichte, weil ich sehe, wie die Beziehung, die sich verändert hat. Ich merke einfach, die sind eingetaucht und sie finden ganz viele, sie haben die Bilder revidiert oder haben überhaupt etwas entwickeln können. Und es ist eben wirklich auch so, dass die sind immer pünktlich. Nein, wirklich, das ist für mich auch, sie haben an ihrem freien Nachmittag, am Montag hätten sie eigentlich frei gehabt. Und dann haben wir halt einfach wegen des Programms, mussten wir da in diese 3 Stunden noch quasi abknöpfen. Es gab keine einzige Reklamation oder irgendwie, die Kinder waren einfach da, wenn fertig ist, jeweils sagen sie, was, schon vorbei. Und sie sagen es auch, sie sagen es, ein cooles Projekt.
Eigentlich ein gutes Alter haben Sie, die Kinder, das perfekte Alter für ein solches Projekt. Verstehen viel und lassen sich, da präpubertär, auch noch etwas sagen. Jetzt sitzen Sie also da in Ihrem coolen Projekt, bearbeiten Ihre Reporteraufträge, 10 Sätze müssen Sie schreiben, darüber, wie ein Dirigent ausschaut beim Dirigieren oder was ein Konzertmeister macht. Sie sind müde, schauen, denken.
Nein, ich nicht. von der Mengische Quartett.
Das hast du geschrieben?
Ja.
Ich musste schreiben, wie der Dirigent mit seinen Händen macht und mit seinem Körper und was er mit dem Gesichtsausdruck macht. Und dann habe ich einfach geschrieben, dass er den Taktstock hebt und damit den Takt angibt und dass er sich dann mit dem Gesichtsausdruck sehr zu den Spielen, also zu den Musikspielen, versetzen kann. Dann kann man merken, was er gerade fühlt bei dem, was er hört.
Morgen ist Konzert. Für heute ist erstmal Schluss. Was steht noch auf dem Programm?
Ich muss einfach nach Hause und zu meinen Kolleginnen.
Ja, wie schön.
Da gehen sie hin, die Kinder. Abmachen mit den Kolleginnen und Kollegen, zum Sport, zur Freizeit. Was bleibt? Fragen, Wünsche. Dass, auch wenn eine der wichtigsten Kinderantworten ist, cool, eine Woche keine Schule, dass vielleicht doch was bleibt. Dass aber noch viel mehr passieren muss bei der Förderung von eigenem, nachhaltigem, sinnlichem Erleben. Dass Menschen, die begeistern können, die Kinder anleiten. Dass vielleicht einiges an pädagogischem Überbau wegfällt, einiges an typisch schulischem Musikunterricht wie Intervall- oder Rhythmusdiktate, die mehr zerstören, als dass sie Lust machen. Und dass das eigene Erleben auf allen Sinnesebenen ganz früh beginnt. Es wäre so einfach. Singen zum Beispiel. Kinder singen gern. Das ist eine Grundfähigkeit bei allen Kindern, das können sie widersprechen. Wer den Wunsch wecken will, selber aktiv zu musizieren, der könnte das gemeinsame Singen in frühester Kindheit fördern. Alle Musikpädagoginnen und Fachleute sind sich ja darüber einig, dass die Begeisterung für Musik bei Kindern spätestens in der Primarschule, in der man sie alle erreicht, wenn schon nicht im Vorschulalter, geweckt werden könnte oder sollte. Wie wär's? Zweimal pro Woche Chorsingen vom Kindergarten bis zur vorpubertären Zeit. Dann hätten diese Kinder eine Erfahrung, an die sie sich später im Konzertgängeralter erinnern. Mal sehen, was bis dahin aus den Kinderreportern wird.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.